NDR Info. Echo des Tages.
Heute unter anderem mit diesen Themen. Lange Haftstrafe nach tödlicher Messerattacke in Chemnitz. Justizministerin will Wirtschaftskriminalität stärker ahnden. Die SPD hat noch mehr Bewerber für den Parteivorsitz und Boris Johnson auf Anti-Backstop-Werbetour. Dazu auch unser Kommentar. Mein Name ist Anne Schneider. Guten Abend. Zu unserem ersten Thema. Gestern war der britische Premierminister Boris Johnson zum Antrittsbesuch bei Angela Merkel. Heute Mittag folgte ein gemeinsames Mittagessen mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron. Die Mission beider Besuche, das Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien noch einmal nachzuverhandeln und so endlich die verhasste Backstop-Klausel zu streichen. Doch sowohl die deutsche Bundeskanzlerin als auch der französische Präsident haben Johnson da wenig Hoffnung gemacht. Aus Paris, Tina Würfel.
Unterschiedlicher kann man kaum nebeneinander stehen. Boris Johnson mit strubbeligem Haar, Macron gut frisiert und frisch gebräunt aus dem Sommerurlaub zurück. Und unterschiedlicher kann man auch kaum zum Brexit stehen wie diese beiden.
Dans le mois qui vient.
Wir werden in diesem Monat jetzt keinen neuen Vertrag finden, der weit weg ist von dem jetzigen. Wenn jetzt noch was diskutiert wird, dann muss das die Stabilität von Irland und die Integrität vom EU-Markt garantieren. Das heißt, Macron hält am bisherigen Brexit-Vertrag fest. Für ihn gibt es dann nichts mehr zu rütteln, auch bis zum 31. Oktober nicht mehr. Dann ist nämlich Stichtag und Großbritannien wird, Stand jetzt, die EU verlassen. Boris Johnson möchte doch noch rütteln und seine Idee vom Brexit klar machen. Heute bei Macron, gestern bei Merkel, die dem Premier 30 Tage in Aussicht gestellt hat, um Änderungen im Vertrag konkret zu machen. Ich möchte einen Deal und ich denke, wir können einen Deal bekommen. Ich bin stark ermutigt nach dem Treffen in Berlin.
Last night in Berlin with our mutual friends.
Knackpunkt bleibt die Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Wenn Großbritannien die EU verlässt, soll es planmäßig bis 2020 in der EU-Zollunion bleiben. Es soll keine Grenzkontrollen geben zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Wenn man langfristig für diese Region keine Lösung finden sollte, so steht es im Abkommen, dann greift der Backstop. Ein Notmechanismus, der eine harte Grenze auf der irischen Insel ausschließt und damit nicht nur den freien Personen, sondern auch den freien Warenverkehr weiter ermöglichen würde. Zumindest bei den Personenkontrollen sind sich beide einig. Unter keinen Umständen will die britische Regierung Personenkontrollen an den Grenzen zwischen Irland und Nordirland. Ich verstehe, dass sie den Wunsch haben, die Integrität des Marktes zu bewahren, aber wir denken, dass es auch geht, wenn wir aus der EU austreten.
And allowing, the UK to exit.
Johnson möchte den Backstop aus dem Vertrag streichen, möchte raus aus der EU-Zollunion und seinen britischen Markt schützen. Für Macron ist das nicht verhandelbar. Er schiebt hinterher.
Je veux dire simplement.
Ich sage das als Freund und Verbündeter. Es liegt am Vereinigten Königreich selbst, sein Schicksal zu wählen, wie es austreten möchte und welche Beziehung es zu Europa behält. Zusammenarbeiten wollen sie auch weiterhin. Den Klimawandel oder Militäreinsätze wie den in Mali wollen sie als verlässliche Partner angehen. Schließlich macht man häufiger gemeinsame Sachen, auch wenn man es nicht weiß, so Johnson.
It is also a stunning fact that your beautiful TGVs.
Das ist ein überraschender Fakt. Die französischen TGV-Züge fahren auf Gleisen, die bei uns in Großbritannien hergestellt werden, aus britischem Stahl.
Steel. Not a lot of people know that.
Johnson macht also klar, dass man gegenseitig abhängig voneinander ist. Klare Vorschläge für seinen Brexit-Deal hat er öffentlich nicht genannt. Vielleicht aber ja hinter verschlossener Tür, beim gemeinsamen Essen im Élysée-Palast.
Boris Johnson versucht also hartnäckig, das Brexit-Abkommen doch noch zu verändern. Mit Erfolg? Und welche Mission verfolgt der britische Premierminister sonst noch? Jens-Peter Marquardt kommentiert.
Teil 1 der Boris-Johnson-Strategie ist bereits aufgegangen. 4 Wochen lang hat er den harten Brexiteer gegeben. Keine weitere Verschiebung des EU-Austritts. Brexit am 31. Oktober. Do or die. Komme, was wolle. Notfalls ohne Abkommen mit der EU. Die harte Variante des Ausstiegs. Das kommt an. Zumindest bei den Brexit-Anhängern im konservativen Lager. Boris Johnson hat seine Partei, die Tories, in den Umfragen wieder zur stärksten Kraft im Lande gemacht. Und die neue Brexit-Partei des EU-Gegners Nigel Farage, die bei der Wahl zum EU-Parlament noch triumphiert und den Konservativen eine katastrophale Niederlage beschert hatte, wieder geschrumpft. Etappe 1 von Johnsons Mission, rettet die Konservativen, ist also zunächst einmal gelungen. Jetzt arbeitet der Premier an der zweiten Etappe dieser Mission, die nun im Ausland auf diplomatischem Parkett stattfindet. Erst das Telefongespräch mit dem irischen Ministerpräsidenten Varadkar, dann der Brief an EU-Ratspräsident Tusk, gestern das Treffen mit Merkel in Berlin, heute mit Macron in Paris, am Wochenende der G7-Gipfel in Biarritz. Das Ziel jetzt, die EU-Partner zu einem geänderten Austrittsabkommen zu bewegen, zu einem Abkommen ohne den bei den Brexiteers verhassten Backstop, der die irische Grenze offen lässt, aber gleichzeitig Großbritannien bis auf Weiteres von den EU-Vorschriften abhängig macht. Und wenn sich die Partner nicht bewegen, dann will Johnson der EU immerhin die Verantwortung für den harten Brexit ohne Abkommen zuschieben. Für den Crash am 31. Oktober, der eine wirtschaftliche Katastrophe nicht nur für Großbritannien, sondern auch für die Republik Irland wäre und darüber hinaus den Volkswirtschaften auf dem Kontinent, vor allem der exportorientierten Deutschen, schaden würde. In diesem Schwarzer-Peter-Spiel beharrt Johnson darauf, dass es nicht die Briten sein werden, die an der Grenze auf der irischen Insel Schlagbäume errichten und Kontrollen einführen würden. Das müssten schon die Iren selber tun. Dublin wäre dann, zumindest in der Boris-Johnson-Welt, dafür verantwortlich, wenn diese Grenze wieder zum Ziel von Terrorattacken würde. Johnson spielt mit hohem Einsatz, aber er setzt darauf, dass die EU am Ende einknickt, und sei es kurz vor 12 am 31. Oktober. Bei Angela Merkel wollen die Briten bereits Kompromissbereitschaft ausgemacht haben. Wenn Johnson es schaffe, innerhalb von 30 Tagen praktikable Alternativen für eine offene irische Grenze aus dem Hut zu zaubern, könnte der Backstop vielleicht obsolet werden, hatte die Kanzlerin öffentlich resoniert. Auch Macron wirkte heute in Paris im direkten Gespräch mit Johnson immerhin im Ton freundlicher als gestern bei seinem Auftritt vor der Presse. Geht da also doch noch was? Nicht völlig ausgeschlossen, auch wenn der No-Deal-Brexit am 31. Oktober zurzeit das wahrscheinlichste Szenario bleibt.
Ein Kommentar von Jens-Peter Marquardt. Vor fast einem Jahr ist in Chemnitz ein Deutscher erstochen worden. Eine Tat am Rande eines Stadtfestes, die Auslöser für Übergriffe und Demonstrationen wird. Denn diese Tat soll ein Syrer begangen haben. Zusammen mit einem Komplizen, der immer noch flüchtig ist. Heute wurde das Urteil gegen den Syrer gesprochen, aus Sicherheitsgründen in Dresden. Eine langjährige Haftstrafe wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Annette Apfel.
9,5 Jahre Haft für den syrischen Angeklagten, der als Friseur arbeitete. Er hatte kurz zuvor, im letzten Wort, seine Unschuld beteuert. Seine Verteidigerin Ricarda Lang.
Der Mandant ist unschuldig in tatsächlicher und prozessualer Sicht.
Sie begründet das unter anderem mit den widersprüchlichen Aussagen des Hauptbelastungszeugen, fehlender Spuren, den schlechten nächtlichen Sichtverhältnissen. Mit Verteidiger Frank Wilhelm Drücke.
Ja, das Urteil ist falsch, aber solche Fehler können passieren bei den Gerichten. Auch hier. Entscheidend ist, dass diese wieder korrigiert und behoben werden in und mit der Revision. Und da sind wir guter Hoffnung.
Erregt unterstellen beide Anwälte der Chemnitzer Schwurgerichtskammer.
Ich sage, dass das Gericht nicht unbeeinflusst ist von den politischen Verhältnissen in Chemnitz. Und davon bin ich zu 100% überzeugt. Das haben wir von Beginn an gesagt und das hat sich ja jetzt auch bewahrheitet. Ich bin auch davon überzeugt, wenn dieses Verfahren bei einem anderen Gericht stattgefunden hätte, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg oder wo auch immer, in einem anderen Bundesland, in einer anderen Stadt, dass es niemals zu einer Verurteilung gekommen wäre.
Ein harter Angriff der Münchner Anwältin hatte doch die vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung klargestellt, die Kammer hat unbeeindruckt von den politischen Dimensionen Recht gesprochen. Die Richter seien von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Er habe die Tat gemeinsam mit einem jungen Iraker begangen. Der ist seit jener Augustnacht auf der Flucht. Die Sprecherin des Landgerichts Chemnitz, Petra Kirschner.
Ich weiß nicht, wie die Verteidigerin hierzu kommt. Sie hat ja im Vorfeld auch den BGH angerufen gehabt, dass ein anderes Gericht zuständig sein soll, nämlich keins in Ostdeutschland. Dort hat der BGH bereits gesagt, dass es keine Anknüpfungspunkte gibt, dass kein gerechtes Urteil gefällt werden würde durch das Landgericht Chemnitz. Die Vorsitzende hat nochmals darauf hingewiesen, es ist keine politische Tat.
Bis zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.
Annette Apfel über das Urteil im Prozess um die tödliche Messerattacke in Chemnitz und die Reaktionen darauf. Verbraucherministerin Christine Lambrecht will kriminelle Unternehmen härter bestrafen. Aber nicht nur das, auch von Unternehmen geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher sollen künftig besser gestellt werden. Sabine Müller schildert, was die Verbraucherministerin plant.
Gammelfleischskandal, Anlagebetrug, Umweltstraftaten. Wenn heute Bußgelder wegen Wirtschaftskriminalität verhängt werden, dann schmerzen sie oft nicht besonders. Denn die betroffenen Firmen müssen zurzeit mit maximal 10 Millionen Euro Bußgeld rechnen, egal wie groß sie sind und wie viel Umsatz sie machen. Diese 10-Millionen-Grenze soll in Zukunft nur noch für Unternehmen unter 100 Millionen Euro Jahresumsatz gelten. Wer darüber liegt, der soll bis zu 10% seines Jahresumsatzes zahlen. Bei großen Firmen könnten da zweistellige Milliardensummen zusammenkommen, sagt Justiz- und Verbraucherschutzministerin Christine Lambrecht.
Das ist ein wichtiges Signal. Es geht darum, dass diese Sanktionen auch spürbar sind und eben nicht als Kleinigkeit empfunden werden.
Angela Reitmeier von Transparency International setzt darauf, dass die neuen hohen Sanktionsgelder abschreckende Wirkung haben.
Ich erwarte mir auf jeden Fall ein Zurückgehen dieser betrügerischen Machenschaften, dieser korrupten Machenschaften.
Eine wichtige Neuerung ist auch bei der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität geplant. Lambrecht beklagt, da gebe es bundesweit einen Flickenteppich, weil es bisher im Ermessen der Behörden liegt, ob sie Ermittlungen einleiten oder nicht.
In einigen Regionen wird ermittelt, wenn strafbare Handlungen aus Unternehmen bekannt werden und in anderen Regionen nicht. Das werden wir ändern. Es muss, wenn ein Anfangsverdacht besteht, ermittelt werden.
Ermittlungspflicht? Da könnte viel zusätzliche Arbeit auf die Justiz zukommen, glaubt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam.
Das braucht natürlich Kapazitäten, also Personal. Es wurden zwar gerade neue Stellen für die Justiz beschlossen, aber da ist dieses neue Projekt wohl eher noch nicht berücksichtigt, würde ich vermuten.
Wie groß die abschreckende Wirkung des neuen Gesetzes sein kann, wird sich in der Praxis aber erst noch zeigen müssen. Denn geplant sind auch Sanktionen auf Bewährung. Heißt, wenn sich Unternehmen vor Gericht reuig zeigen und glaubhaft versichern, in Zukunft strenge Vorkehrungen gegen Betrug zu treffen, dann können die hohen Bußgelder erstmal nicht verhängt werden. Neues bringt das geplante Gesetz auch für geschädigte Verbraucher. In Zukunft kann der Staat die Gewinne, die die Firma mit dem Betrug erwirtschaftet hat, einziehen und damit Betroffene entschädigen, sagt Verbraucherministerin Lambrecht.
Das heißt, ich muss meinen Anspruch als Geschädigter gegen ein Unternehmen nicht mehr im Klageweg geltend machen, sondern ich kann mich in diesem Verfahren bei Gericht melden und wenn abgeschöpft wird, kann es an Geschädigte dann eben weitergegeben werden.
Die SPD-Ministerin betont, mit diesem Gesetzentwurf setze sie den Koalitionsvertrag 1:1 um. Deshalb rechnet sie auch nicht mit Widerstand innerhalb der Koalition. Scharfe Kritik kommt aus der FDP. Fraktionsvize Stefan Thome wirft der Ministerin vor, zu weit zu gehen. Mit dieser Gesetzesverschärfung schade sie der deutschen Wirtschaft mehr, als dass sie helfe. Im schlimmsten Fall könne das zur Abwanderung von Unternehmen ins Ausland und zum Wegfall tausender Arbeitsplätze führen.
Ein Bericht von Sabine Müller im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. 10% ihres Einkommens legen die Deutschen im Jahr beiseite, so Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Nur was dann tun mit dem Geld? Die Zinsen für Tagesgeld oder Festgeldkonten liegen deutlich unter der Inflationsrate und Großanleger müssen seit einiger Zeit sogar negative Zinsen in Kauf nehmen, bekommen also weniger Geld zurück, als sie angelegt haben. Das könnte auch den Kleinsparern drohen, was Olaf Scholz gerne verhindern möchte. Der Finanzminister prüft ein Verbot von Strafzinsen für Anleger bis 100.000 Euro. Matthias Reiche.
Es sei keine gute Idee, wenn Banken Strafzinsen erheben für Guthaben auf Tagesgeld oder Girokonten, sagt Olaf Scholz. Der SPD-Politiker rät deshalb den Geldhäusern, solche Belastungen für die privaten Sparer zu vermeiden, möglichst ohne ein Verbot, das juristisch auch problematisch sein könnte.
Ich habe mein Ministerium gebeten, mal die Frage zu beantworten, ob das überhaupt ernst gemeint ist, aber jedenfalls mal was dazu aufzuschreiben. Auch die Frage, ob das verfassungskonform wäre.
Der Bundesfinanzminister reagiert damit auf einen Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hatte eine Bundesratsinitiative angekündigt, damit Guthaben bis 100.000 Euro grundsätzlich von Strafzinsen ausgenommen bleiben.
Das Entscheidende ist, dass es doch tatsächlich so ist, dass jemand, der spart, heute bestraft wird dafür. Also Anlagen in vielleicht nicht so seriöse Geschäfte werden belohnt, aber Sparen wird bestraft. Das muss sich ändern. Sparen muss belohnt werden.
Bei Wirtschaftsexperten und Verbraucherschützern stößt der Vorschlag, Negativzinsen für Kleinsparer zu verbieten, auf wenig Begeisterung. Solch ein Gesetz hätte nicht mehr als Symbolcharakter, sagt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, spricht von Populismus und glaubt, dass die Forderung völlig an der Realität vorbeigehe. Kritik kommt auch von Gesine Lötsch, die Finanzexpertin der Linken. Für sie ist Söders Einfall vor allem den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen geschuldet.
Da gibt es natürlich eine riesige Hektik. Wir müssen einfach mal zurückgucken. In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung erlaubt, dass die Banken zu großen Spielcasinos umgebaut worden sind. Die Reichen konnten sich mit Fonds und mit Spekulationsgeschäften reicher machen. Auch die Bankvorstände haben riesige Boni eingestrichen und die Sparer werden enteignet. Und dieser Enteignung der Sparerinnen und Sparer muss man natürlich etwas entschlossen entgegensetzen und nicht nur ein Wahlkampfmanöver.
Der bayerische Ministerpräsident kuriert mit seinem populistischen Vorstoß lediglich an den Symptomen des Problems herum, sagt Sven-Christian Kindler. Er sitzt für die Grünen im Finanzausschuss des Bundestages und ist überzeugt, dass gegen Negativzinsen keine Verbote helfen, durch die Sparkassen oder Genossenschaftsbanken letztlich auf Kosten sitzen gelassen werden, die sie nicht verschuldet haben.
Das Hauptproblem ist doch, seit Jahren wird in der Eurozone mehr gespart als investiert. Darauf musste die EZB mit ihrer Geldpolitik reagieren und das hat zu den Negativzinsen geführt. Und deswegen müssen Union und SPD endlich runter von der Investitionsbremse, runter vom Fetisch der schwarzen Null und sich dafür einsetzen, dass es in Deutschland und Europa deutlich mehr Investitionen in die Zukunft gibt.
Aktuell müssen die Geldinstitute im Euroraum für ihr bei der Europäischen Zentralbank geparktes Geld 0,4% Strafzinsen zahlen. Die europäischen Währungshüter haben allerdings bereits angedeutet, den Negativzins weiter zu verschärfen, womit die Befürchtung wächst, dass viele Kreditinstitute auf Dauer nicht mehr umhin können, die zusätzlichen Belastungen auf irgendeine Art an ihre Kunden weiterzugeben.
Auch ein Verbot von Strafzinsen dürfte also nicht viel bewirken. Matthias Reicher hat die Diskussion darüber zusammengefasst. Viele mögliche Kandidatinnen und Kandidaten haben abgewunken bei der Frage, ob sie nicht vielleicht Vorsitzende der SPD werden möchten. Aber jetzt gibt's ein regelrechtes Gedränge bei den Interessentinnen und Interessenten. 21 waren es gestern. Heute ist das Bewerberduo Hilde Mattheis und Dirk Hirschel dazugekommen. Beide gehören dem linken Spektrum der Partei an. Julio Segador stellt sie vor.
Hilde Mattheis und Dirk Hirschel stellen für ihre Partei eine klare Diagnose. Die SPD liegt auf der Intensivstation. Die Partei habe den Sozialabbau bei den Beschäftigten mitgemacht, zum Teil sogar selbst betrieben. Für die beiden Kandidaten um den SPD-Vorsitz gibt es als Therapie nur eine Möglichkeit. Es muss einen radikalen Neustart geben. Für Dirk Hirschel, den Chefökonom der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, heißt das vor allem: Die SPD muss raus aus der Großen Koalition.
Wir haben das Problem steigender Altersarmut. Wir haben weiterhin das Problem hoher prekärer Beschäftigung. Wir haben weiterhin einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Wir haben Pflegenotstand. Und wir kriegen es in dieser Großen Koalition nicht hin, diese immer größer werdenden sozialen Probleme in den Griff zu bekommen.
Daher setzen beide, Mattheis und Hirschel, auf eine, wie sie es nennen, Resozialdemokratisierung der SPD. Sie soll wieder die Partei werden, die die Arbeits- und Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung verbessert. Konkret heißt das, eine politische Stärkung des Tarifsystems, Arbeitnehmer- und Betriebschefs sollen sich auf Augenhöhe begegnen, ein Mindestlohn von mindestens 12 Euro, die Eindämmung von Leiharbeit und Minijobs sowie eine Aufwertung der sozialen Berufe, dazu massive Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Und Hartz IV muss weg, sagen Mattheis und Hirschel im Gleichklang. Und nicht nur das.
Wir wollen uns für Hartz IV entschuldigen, weil das ein ganz großer, massiver Einschnitt in den gesellschaftlichen Frieden und die sozialen Strukturen war.
Es war ökonomisch falsch und Hartz IV war sozialschädlich.
Und vor allen Dingen hat es dazu geführt, dass Menschen sich ohnmächtig gegenüber diesem Staat fühlen.
Mattheis, die seit 2002 für die SPD im Bundestag sitzt, und Gewerkschaftsmann Hirschel setzen sich dezidiert und stärker als alle anderen Kandidaten für eine linke sozialdemokratische Politik ein. Dies sei ihr Alleinstellungsmerkmal im Kandidatenrennen, sagt Mattheis.
Die Partei kann jetzt ganz klar wählen, die einen, die 3 Schritt vor, 2 zurück wollen. Wir wollen mindestens 3 Schritt vor, weil klar ist, diese Partei hat dieses Jahr diesen einen Schuss frei.
Im Vergleich zu Olaf Scholz und Clara Geiwitz, die sich gestern vorgestellt hatten, bietet das Duo Mattheis-Hirschel ein klares Kontrastprogramm. Sie seien nicht ohne Chancen, meint der Gewerkschafter.
Ich habe den Pessimismus des Verstandes und den Optimismus des Herzens.
Als Traditionalisten von gestern sieht sich das linke Bewerberduo nicht. Sie würden weite Teile der Gesellschaft ansprechen, vor allem aus der Arbeiterschaft.
Wer aktuell zum Beispiel eine Wohnung in dem ehemaligen Hamburger Arbeiterstadtteil Altona sucht, findet in einschlägigen Internetportalen zum Beispiel eine mit 58 Quadratmetern für 812 Euro kalt. In Kölns ehemaligem Arbeiter- und Handwerkerviertel Sülz sieht's nicht viel besser aus. Preise, die viele Menschen schlichtweg nicht bezahlen können. Ein Bündnis aus sozialen Organisationen und Verbänden der Bauwirtschaft hat deshalb heute gefordert, mit staatlicher Förderung wieder deutlich mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Und das schnell. Johannes Frevel.
3,5 Millionen Sozialwohnungen gab es in den 80er Jahren einst in Westdeutschland, heute im vereinten Deutschland bei deutlich mehr Einwohnern, nur noch kaum mehr als 1 Million. Die Folge: Menschen mit geringen Einkommen haben trotz Wohnberechtigungsschein kaum Chancen auf eine Wohnung und werden am Markt von Gutverdienern verdrängt. Die Wohnungsfrage sei in bundesweit zahlreichen Wachstumsregionen zu einer drängenden sozialen Frage gewachsen, beschreibt Lukas Siebenkotten, Chef des Deutschen Mieterbunds, die wachsende Dramatik des Problems.
Das ist ein sehr dringendes Problem, das endlich angegangen werden muss. Im Moment ist es ja so, dass den Letzten die Hunde beißen. Das heißt, die Menschen im unteren Einkommensdrittel sind diejenigen, die potenziell keine oder nur noch ganz schwer eine Wohnung finden. Und dafür müssen wir uns einsetzen, dass diese Menschen auch ein bezahlbares Dach über den Kopf bekommen.
Deutschland ist seit 2011 um rund 3 Millionen Menschen gewachsen. Zudem gibt es immer mehr Singlehaushalte. Jährlich fallen rund 75.000 Sozialwohnungen nach in der Regel 20 bis 30 Jahren aus der Sozialbindung. Gleichzeitig werden jedoch nach Angaben des Verbändebündnisses nur 27.000 Sozialwohnungen neu gebaut. Zahlreiche Bundesländer kassieren zwar die Bundesmittel für sozialen Wohnungsbau, finanzieren damit jedoch anderes. Matthias Günther vom Pestel-Institut Hannover untersuchte den Markt.
Wer im Moment besonders viel macht, das sind tatsächlich Hamburg, Bayern, Schleswig-Holstein, auch Nordrhein-Westfalen macht relativ viel. Wenig haben wir in Thüringen, im Saarland, in Niedersachsen. Berlin steht inzwischen relativ weit oben, nachdem man viele Jahre gar nichts gemacht hat. Wir haben auch natürlich nach unten einige Bundesländer, die fast nichts für den sozialen Wohnungsbau getan haben in den letzten Jahren.
Diese Entwicklung sei nur zu bremsen, indem die Zahl der neu gebauten Sozialwohnungen um 53.000 auf jährlich 80.000 deutlich gesteigert werde, lautet die Forderung des Verbändebündnisses für einen Akutplan für bezahlbares Wohnen. Zusätzlich müsse die Sozialbindung bei jährlich weiteren 75.000 bestehenden Sozialwohnungen verlängert werden, um den Sozialwohnungsbestand bundesweit wieder auf rund 2 Millionen anzuheben, verlangt Robert Ferger, Chef der Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt, IGBAU.
Deswegen ist es notwendig, weil es eben der Markt nicht regelt, in diesen Bereich zu investieren, mehr Geld in die Hand zu nehmen und damit auch für Investoren interessanter zu machen. Und die Forderung unseres Bündnisses ist insgesamt 9,7 Milliarden pro Jahr in den sozialen Wohnungsbau zu investieren, um in 10 Jahren 2030 wieder auf dem Stand zu sein, wie wir 2007 einmal waren.
Johannes Frevel über den Akutplan Soziales Wohnen. Deutschland ist nach einer neuen Studie weit von gleichwertigen Lebensverhältnissen in seinen verschiedenen Regionen entfernt. Das geht aus dem Teilhabeatlas Deutschland des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und der Wüstenrot-Stiftung hervor. Uli Haug fasst ihn zusammen.
Dort, wo die Kommunen finanzielle Spielräume haben und auch die Menschen gut verdienen, ist auch flächendeckend Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich. Besonders gut ist deshalb die Lage in Baden-Württemberg, in Teilen Bayerns und im südlichen Hessen. Bei den Großstädten stechen Stuttgart, Frankfurt, Wolfsburg und München hervor, sagt Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
Jeder, der in München lebt, weiß, hier ist es nicht so wie in Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt. Und umgekehrt wissen das die Menschen in den ländlichen Regionen auch. Und sie sehen das nicht unbedingt als Nachteil, sondern sie sehen auch die Vorteile, die das Leben auf dem Land oder in der Stadt bietet, die die anderen gar nicht haben wollen.
Ost, West, Nord, Süd, Arm, Reich. So einfach lässt sich aus Sicht der Bevölkerungsforscher die Stimmungslage in den einzelnen Regionen nicht analysieren. Denn selbst in einer wirtschaftlich starken Region wie Heilbronn haben die Menschen offenbar Ängste. Beispielsweise, wenn es um die Zukunft der Autoindustrie geht. Studienautor Rainer Klingholz war überrascht.
Dort gibt es sehr hohe Einkommen, deutschlandweit fast die höchsten Einkommen. Dort gibt es keine Arbeitslosigkeit, dort gibt es praktisch keine Kriminalität. Aber über 16% wählen eine populistische Partei. Das heißt, es muss eine Unzufriedenheit geben, die man auf den ersten Blick nicht erklären kann. Und wenn man dann mit den Menschen redet, hört man, dass eine Verunsicherung schon dabei ist.
Auf der anderen Seite gibt es Gegenden, in denen Menschen die Lage positiver einschätzen, als sie tatsächlich ist. Das ist dann oft der Fall, wenn eine Aufbruchstimmung herrscht und die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Situation zu verbessern.
Tja, von der Aufbruchstimmung zur Regierungskrise, der Regierungskrise in Italien, die geht jetzt entweder in die nächste Runde oder steht vor einer Lösung. Zumindest hat Italiens Präsident Sergio Mattarella soeben für 20 Uhr eine Erklärung angekündigt und Lisa Weiß weiß mehr.
Die erste Runde der Konsultationen ist vorbei und es könnte sein, dass Italien doch ohne Neuwahlen eine neue Regierung bekommt. Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, sagte nach den Gesprächen mit Staatspräsident Sergio Mattarella, für seine Partei wären Neuwahlen zwar die einfachste Lösung, man wolle aber Italien verändern. Deshalb habe man bereits Gespräche aufgenommen, um eine solide Mehrheit im Parlament zu finden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Di Maio Kontakt mit den Sozialdemokraten aufgenommen hat. Nicola Zingaretti, der Chef der Sozialdemokraten, hatte bereits am Vormittag nach den Beratungen seiner Partei mit dem Staatspräsidenten erklärt, man könne sich eine Allianz mit den Fünf Sternen vorstellen. Er stellte aber mehrere Bedingungen, unter anderem ein klares Bekenntnis zu Europa. Eine entsprechende Koalition würde auch von der Südtiroler Volkspartei und weiteren kleinen Parteien unterstützt werden. Die ehemals neofaschistische Partei Fratelli d'Italia und Berlusconis Forza Italia haben sich dagegen für Neuwahlen oder eine Mitte-Rechts-Regierung ausgesprochen. Auch die Lega präferiert Neuwahlen. Ihr Chef Matteo Salvini, der die Regierung eigentlich zu Fall gebracht hatte, deutete aber auch an, dass er sich vorstellen könne, die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung doch weiterzuführen. Nun muss Staatspräsident Mattarella Bilanz ziehen und formell entscheiden, ob und wem er einen Auftrag zur Regierungsbildung geben will.
Lisa Weiß berichtete aus Rom. Donald Trump will Grönland kaufen. Das haben viele zu Beginn für einen Aprilscherz im August gehalten, aber der US-Präsident hat es wohl ernst gemeint. Auf jeden Fall hat er einen geplanten Dänemark-Besuch abgesagt, nachdem ihn die dänische Ministerpräsidentin daran erinnert hat, dass Grönland ja gar nicht zum Verkauf steht. Heute hat sich US-Außenminister Mike Pompeo um eine Deeskalation bemüht. Martin Ganselmeier.
Wenn US-Präsident Donald Trump diplomatisches Porzellan zerschlagen hat, dann muss sein Außenminister Mike Pompeo ran. So auch jetzt im Streit um Grönland. Pompeo telefonierte mit seinem dänischen Amtskollegen Kofod. Anschließend bezeichnete die Sprecherin des US-Außenministeriums das Telefonat als sehr freundlich. Pompeo habe sich für die Rolle Dänemarks als Bündnispartner und für die Unterstützung in internationalen Sicherheitsfragen bedankt. Außerdem hätten beide Minister eine stärkere Zusammenarbeit in der Arktis vereinbart. Dazu gehöre auch Grönland. Auch Dänemarks Außenminister sprach anschließend von einem offenen, freundlichen und konstruktiven Gespräch. US-Präsident Trump hatte seinen geplanten Staatsbesuch in Dänemark abgesagt, nachdem die dänische Ministerpräsidentin seine Überlegungen für einen Kauf Grönlands als absurd bezeichnet hatte. Eine solche Formulierung sei gemein, beklagte Trump. Allerdings erntete Trump auch in den USA viel Kritik für seinen Grönland-Vorstoß. Mit Blick auf die strategischen Interessen Amerikas in der Arktis und wichtige Mineralienvorkommen in Grönland hätte Trump das Thema gemeinsam mit Dänemark angehen müssen, so der Tenor der Kritik.
Martin Ganselmeier über Mike Pompeo, der versucht, von seinem Chef zerschlagenes Porzellan zu kitten. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Anne Schneider.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.